Ja, ich begrüße Sie auch alle zu diesem Thema. Da der Top 5 jetzt nicht besprochen werden muss, gehe ich auch davon aus, dass Ihnen die Vorgehensweise, wie wir das Thema 6 und die weiteren geplant haben, vertraut ist. Dann komme ich direkt in Thema 6, Berichterstattung über nahestehende Unternehmen und Personen und damit auch in die Unterlage 0206. Sie haben sicher schon gesehen, es gibt also zu jedem einzelnen Kapitel eine Frage. Die könnten wir jetzt nacheinander durchgehen und ganz am Ende ist auch eine Empfehlung formuliert, zu der natürlich auch eine Frage besteht. Und unabhängig davon ist natürlich Ihnen freigestellt, das Thema auch abschließend erst morgen am Ende des Tages zu diskutieren. Ich möchte zum ersten Abschnitt A, Gegenstand des DRS, kurz ein paar Eckpunkte nennen. Es geht ja hier um die Abgrenzung oder Konkretisierung des Themas und wie Sie in dem Abschnitt A1 sehen, sind also hier zunächst mal die wesentlichen Rechtsnormen angegeben, um die es geht. Also ganz konkret, es geht hier um die Angabepflicht für den Einzel- und den Konzernabschluss, die in den entsprechenden HGB-Paragraphen seit dem BillMOG enthalten sind. Wie Sie wissen, ist das eine Umsetzung der sogenannten Abänderungsrichtlinie. Ich habe außerdem auch noch kurz aufgeführt, wo das Thema Berichterstattung über nahestehende Unternehmen, Personen im weiteren Sinne auch sonst noch auftaucht, ist mir allerdings bewusst, dass es hier bei der Überlegung DRS-würdig, ja, nein, um die HGB-Angabepflichten geht. Um nicht weiter die Unterlage nochmal wiederzugeben, wäre ich eigentlich an dem Punkt, wo ich zum Thema A1 die Frage aufwerfen möchte, ob Sie bei der Darstellung der Rechtsnormen noch Ergänzungen haben oder Fragen. Das ist nicht so, dann gehen wir weiter in den...
Vielleicht, ich weiß nicht, ob es an dieser Stelle passt. Ich hatte in Erinnerung, dass dieses Thema auch Gegenstand der Diskussion um die EU-Richtlinien ist. Und da stellt sich eben für mich die Frage, wenn sich dort in absehbarer Zeit in der vierten Richtlinie etwas ändert, welche Konsequenzen das für unsere Arbeit möglicherweise haben könnte. Also zum Beispiel die Frage des dynamischen Verweises, ja, nein. Aber das ist vielleicht eine Frage der Priorisierung dann im Arbeitsprogramm und der Terminierung, wann wir uns wie intensiv mit den Details beschäftigen.
Ich meine, man könnte bei Gelegenheit weiter spekulieren. Es gibt Wünsche hier zu Änderungen, aber es gibt meines Erachtens wenig Signale zu Änderungen. Und insofern weiß man nicht. Wir wissen, dass im Zweifel auch im Sinne einer mehr oder minder Vollharmonisierung aus den geänderten Richtlinien nicht viel Manövriermasse nachher mehr auf deutschem Gesetzesboden sein wird. Aber das, was ich bisher gesehen habe zu den Related Parties, ist letzten Endes im Wesentlichen in Wunschvorstellung, nämlich in Stellungnahmen, aber nicht in dem, was wir von der anderen Seite gesehen haben.
Vielleicht an der Stelle ein Hinweis. Ich hatte heute Morgen ja schon mal erwähnt, ich war bei dieser Diskussion in Brüssel mit anderen Standardsetzern und da hatte ich dieses unser Thema dynamische Verweise angesprochen. Die Vertreter Dänemarks, die da waren, um sich unsere Anmerkungen anzuhören, haben das sehr wohlwollend aufgenommen und haben eigentlich so spontan in der Sitzung gesagt, das Thema sei ihnen schon über den Weg gelaufen und sie würden da rangehen. Wobei natürlich prompt, weil ich das Beispiel IAS 21 gebracht hatte, der Hinweis kam aus englischer Sicht oder Großbritannien, das wollen wir aber haben. Es geht ja nicht darum, den Inhalt möglicherweise, hier geht es um die dynamischen Verweise. Wenn die abgeschafft werden, muss ja in irgendeiner Weise dann das Thema definiert werden in der Richtlinie und das wird dann möglicherweise kommen. Aber dass es ganz verschwindet oder sich grundsätzlich ändert, das glaube ich eher auch nicht. Da gab es keinen großen Ansatz zu.
Etwas vorweggreifend in dem Papier, was Sie morgen haben, steht ja drin, dass der Rechtsausschuss sagt, Vorschlag, kleine und mittlere zu befreien. Nur der Anwendungsbereich, das nur sicherlich in leichten Anführungsstrichen. Änderungsvorschlag für große Angabe nur, sofern diese Geschäfte wesentlich sind. Ich meine, wenn der Anwendungsbereich im Sinne von wie viele Dinge wie viele Leute werden diesen Standard überhaupt in die Hand nehmen müssen, weil sie ihn brauchen. Weniger wird, kommt irgendwann auch der Punkt, ob man, jetzt mal ganz überzogen, einen Standard für 5 Unternehmen macht. Es sind sicherlich noch wesentlich mehr als 5, die hinterher übrig bleiben. Aber das riecht alles danach, als wenn es weniger würde, aber der Inhalt nicht unbedingt geändert würde.
Das war der Tenor auch. Also kleine, mittlere wurde diskutiert, wurde auch von einigen Ländern, und deshalb kommt es wahrscheinlich in die Stellungnahme auch rein, sehr, sehr angesprochen. Das haben wir ja, meine ich, sogar auch in der Stellungnahme drin gehabt, genau. Aber dass es grundsätzlich entfällt oder so, das nicht anzunehmen.
Dann würde ich das Wort mal wieder aufgreifen und zumindest mal für mich resümieren, dass wir die Besprechung dieses Themas einfach auf dem Status quo bzw. de lege lata führen müssten oder sollten. Gut, ich gehe zum Abschnitt A2, bestehende Verlautbarungen. Bekannt ist Ihnen der DRS 11, beziehungsweise auch, dass er aufgehoben ist inzwischen, aber der Vollständigkeit halber sollte er natürlich bei diesem Thema erwähnt sein. Zum Zweiten besteht seit dem Jahr 2010 der Rechnungslegungsstandard HFA 33, der dieses Thema zumindest nach dem Verständnis, wie wir es hier besprechen wollen, behandelt und auch abdeckt. Über Details möchte ich jetzt nicht sprechen, glaube ich, ist jetzt nicht unbedingt sofort nötig. Und als drittes, sozusagen als dritten Eckpunkt, möchte ich darauf verweisen, dass neben den Angabepflichten in den zwei Paragraphen des HGB natürlich auch weitere Hinweise in der Gesetzesbegründung in dem Regierungsentwurf enthalten sind. Ich habe ganz kurz die wichtigen Absätze, die dort zu finden sind, erwähnt. Vielleicht sei noch der ergänzende Hinweis, es gab im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens, also durch die späteren Ausschüsse, keine weiteren Anmerkungen zu diesen Angabepflichten. Das heißt, die Begründung aus dem Regierungsentwurf ist das Letzte, was sozusagen im Gesetzgebungsverfahren auch formuliert wurde. Da habe ich nochmal nachgeguckt. Vielleicht ist hier noch erwähnenswert die letzte Bemerkung in diesem Abschnitt, dass IAS 24... zumindest so, wie man die Gesetzesbegründung liest, durchaus eine Bedeutung hat, nämlich dass nach dem Willen des Gesetzgebers dieser als eine gewisse Interpretationsbasis zu verstehen ist. Ich habe auch noch mal konkreter nachgeguckt, und zwar speziell die 5 Punkte, die ich hier unter Textziffer 17 aufgeführt habe. Also der erste Punkt ist natürlich die ganz allgemeine Aussage. Es finden sich zu den anderen 4 Stichworten oder Punkten jeweils auch eine Entsprechung in IAS 24, die natürlich nicht wortgleich, aber schon inhaltlich ähnlich ist dem, was in der Gesetzesbegründung in diesen 4 Abschnitten da formuliert ist. Das heißt, man kann auch daran erkennen, dass IAS 24 nicht nur in Bezug auf die Definition nahestehende Unternehmenspersonen Grundlage oder Pate sein sollte, sondern offenkundig auch für andere Aspekte, wie beispielsweise der Begriff Geschäfte und so weiter. Meine Frage wäre, haben Sie zu diesem Abschnitt Hinweise oder Ergänzungen?
Ich bin mir gerade nicht sicher, aber das war doch der alte IAS 24, der da Pate gestanden hat. Das heißt nicht der neue, oder war das ein dynamischer Verweis? Das war der alte, gell?
Das war ein dynamischer Verweis auf den alten, weil der Bezug genommen war auf eine EU. Auf ein EU-Endorsement.
Genau, da wurde auch. Mhm,
genau.
Richtig.
Ja, der dynamische Verweis bezieht sich ja auf die Abgrenzung der Related Parties. Genau. Und jetzt nicht auf die darum herum liegenden Details, also was sind Geschäfte und so weiter und so fort. Und die Gesetzesbegründung hat ja auch dann von ihrem, ich sag mal, Wording- und Grundlagencharakter eine ganz andere Zielrichtung, hat eben die damaligen Argumente aufgegriffen.
Wobei aber, wir haben das ja mal verkürzt ausgedrückt, das China-Problem genannt, das Herausnehmen von staatlichen Dingen schon auch dann gegebenenfalls Wirkung zeigt.
Also ich habe eben nochmal nachgeguckt. In der Gesetzesbegründung steht tatsächlich, der dynamische Verweis ist da verankert, zumindest in Bezug auf die Definition. Ich kann jetzt nicht sofort sagen, aber das könnte man natürlich überprüfen, ob die anderen Punkte, um die es hier geht, überhaupt durch die Revision von IAS 24 geändert wurden. Also ich sehe den Einwand ein, dass es damals zumindest die alte Version auf dem Tisch lag, als man das Gesetz formuliert hat. Möglicherweise ist aber durch die Änderung inhaltlich nichts anders geworden. Und die Definition ist definitiv anders geworden und die ist aber damit automatisch Hintergrund für das, auch sozusagen heute noch Basis.
Ja, ist aber im Moment noch kein Problem. Ne? Ich meine, da müssen wir gucken, wenn wir an den Details vorbeikommen, in welche Richtung wir da argumentieren.
Wobei das natürlich im Doing für einen Rechnungsleger schon einen Unterschied bedeutet, weil ein HGB-Rechnungsleger ja nicht zwingend auf Änderungen im internationalen Rechnungslegungsstandard Rücksicht nimmt und sich damit implizit auf eine falsche Regelung.
Es kommt auf den Rechnungsleger an.
Ja, natürlich, klar. Deswegen nicht zwingend.
Gut. Greife ich vor oder könnte ich dann zum nächsten Abschnitt gehen? Abschnitt A3, Hinweise aufgrund Durchsicht der Fachliteratur. Zugegebenermaßen ist das keine abschließende Durchsicht gewesen. Ich habe mich zumindest bemüht, aber ein paar, sagen wir mal, wesentliche Quellen zu nehmen und habe also dort bestimmte Stichworte gefunden, die immer mal wieder auftauchten als, sagen wir mal, diskussionswürdig. Auch hier will ich nicht die ganzen Details wiedergeben, sondern nur eher folgende Bemerkung machen. Es ist offensichtlich, jedenfalls für mich offensichtlich, dass die Literatur überwiegend über die Definition nahestehender Unternehmenspersonen diskutiert. Zeigt sich hier auch in dem 3 dieser 5 Punkte im Grunde sich darauf beziehen. Man könnte oder müsste daraus schließen, dass wenn hier bei der Definition der Unternehmensperson Unklarheiten besteht, dann bestehen die auf Ebene des Standards, beziehungsweise müssten auf Ebene des Standards auch geklärt werden. Man kann das sicherlich anders verstehen, aber ich habe zumindest die Schlussfolgerung gezogen, dass für die Auslegung des Gesetzes ja die Auslegung des Standards notwendig wäre und wollte man hier Klarheit schaffen, müsste man eigentlich auf die Unklarheit des IAS 24 zurückkommen. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass für einige Punkte, nämlich die, die ich hier aufgeführt habe, die diskussionswürdig scheinen, auch IAS 24 weiterhelfen kann, beispielsweise dieser Zeitpunkt, dieser Aspekt Unklarheit über den Zeitpunkt. Beziehungsweise auch hier sind, wenn man die Gesetzesbegründung heranzieht, ja einige der Punkte, zumindest soweit der Gesetzgeber es formuliert hat, kann man damit klarstellen. Gibt es Ihrerseits Anmerkungen zu dem Thema, Kritikpunkte aus Literaturquellen? Haben Sie gegebenenfalls noch andere Dinge im Kopf, die ich jetzt nicht aufgeführt hatte? Okay, scheint nicht der Fall zu sein.
Was muss ich mal sagen? Also ich denke gerade, der Anwendungsbereich ist schon eine wesentliche Fragestellung. Ist nebenbei bemerkt, ich habe es gerade nochmal nachgesehen, auch ein Punkt, der in dem 33er vom IDW nicht besonders ausführlich gewürdigt wird. Ob das nun was ist, was ein Standard ausführlich regeln muss, ob nun der angeheiratete Schwager der Tante dritten Grades noch unter die nahestehenden Familienangehörigen fällt, das müssten wir uns dann vielleicht nochmal ansehen, aber ich glaube, wir werden wir uns gleich nochmal ganz grundsätzlich darüber unterhalten, wie wir mit dem Thema umgehen.
Gut, dann komme ich zum nächsten Abschnitt. Es geht hier um die Hinweise von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und des IDW. Ja, man kann es sicherlich ganz kurz machen und insofern zusammenfassen. Es besteht eine Verlautbarung, existiert eine Verlautbarung auf dem aktuellen Gesetzesstand. Die, sagen wir mal, überwiegende Sicht aus der Wirtschaftsprüferreihe ist, da dieser HFA 33 existiert, ist es an sich, erübrigt es sich, einen deckungsgleichen oder gar inhaltsgleichen Standard zu entwickeln. Also wird zumindest eine gewisse Redundanz erkannt. Ich greife das Thema aber nochmal etwas allgemeiner auf, denn in Ihrer Sitzung vor 6 Wochen, jedenfalls im Februar, hatten Sie das ja auch im größeren Rahmen schon mal besprochen. Da ging es also darum, Zusammenspiel zwischen RS, des IDW und einem DRS. Nach den Überlegungen zu diesem Thema ist mir aufgefallen, dass Sie damals ja darüber gesprochen haben, dass es meiner Meinung nach gab es 4 Sachverhalte oder 4 Themen, zu denen ein RS des HFA besteht. Und Sie hatten sich damals auch im Großen und Ganzen darüber ausgetauscht, dass es aus dem Grund, weil es einen gibt, es für bestimmte Themen, nämlich genau die 3 anderen, um die es hier nicht geht, ausdrücklich erklärt haben, dass es redundant wäre, wenn man da ein DRS entwickelt. Es mag abgekürzt sein, weil Sie sicherlich viele Aspekte zusätzlich besprochen haben, aber es geht speziell um das Zusammenspiel oder um die Frage, welche Auswirkungen hat das für die Überlegung zu einem DRS, wenn es einen Standard des IDW oder eines der Ausschüsse gibt. Ich habe dann das nochmal aus dem Protokoll zusammengefasst und komme also zu dem Schluss, dass Sie damals zumindest für die Themen 32, 36 und 1005 des IDW, hatten Sie damals gesagt, deren Existenz zumindest ein Argument, kein DRS zu entwickeln. Bei diesem Thema hatten Sie das damals nicht argumentiert. Zumindest wäre es für mich im Moment nochmal, ich käme zu dem Schluss, die gleiche Argumentation kann man auch hierfür anwenden, aber da ich nicht dabei war, beziehungsweise es vielleicht ja wirklich auch Gründe gibt, wäre vielleicht der Moment, wo wir nochmal darüber sprechen könnten.
Ich denke, Herr Ulrich hat das vorhin ganz gut auf den Punkt gebracht, dass die Existenz eines IDW-RS für uns nicht bedeutet, dass wir uns mit dem Thema überhaupt nicht befassen wollen, sondern eher, dass es vielleicht aus diesem oder vor diesem Hintergrund mit ein Beweggrund wäre, das nicht direkt sofort zu machen. Die Argumentation von vorhin möchte ich nicht nochmal wiederholen. Standardsetzer versus Interessengruppen, das hatte ich schon gesagt. Insofern müssten wir eigentlich, aber ich denke, das kommt an späterer Stelle, uns klar darüber werden, ob wir das Thema für uns als konkretisierungswürdig und wichtig für die Konkretisierung erachten oder eben nicht. Aber das, denke ich, die Diskussion findet an späterer Stelle statt.
Interessant ist natürlich schon der Punkt, dass wenn Sie Anwender oder Wirtschaftsprüfer fragen und kriegen als Antwort, auch da haben wir ja genügend Guidance, brauchen wir nicht, dann ist es vielleicht nicht gerade aus Marketing-Gesichtspunkten nicht gerade geschickt, damit zu beginnen. Deshalb sagte ich eben, für mich ist das eher ein Priorisierungskriterium, denn ein grundsätzliches über die Frage Standard versus IDW Stellungnahme oder Rechnungslegungsstandard, wie immer die das nennen, brauchen wir, glaube ich, nicht nochmal diskutieren.
Ein Punkt, den wir vielleicht auch nochmal ganz kurz ansprechen sollten, weil Sie das auch hier aufgeführt haben, ist, Sie haben es so schön genannt hier, auch in Anführungszeichen, die verordnete Interpretationsbasis IFRS oder das sekundäre deutsche Recht. Darüber sollten wir auch dann im Rahmen dessen nochmal ganz kurz sprechen. Denn das ist natürlich ein Punkt. Sollten wir wirklich sagen, na gut, wenn die IAS hier, IAS 24, auch in der Gesetzesbegründung genannt werden, wollen wir dann in dem Zusammenhang wirklich uns ausschließlich, oder reicht uns das als Begründung und dann soll sich der Anwender mit IAS-Regelungen und IAS-Literatur auseinandersetzen? Oder wie stehen wir dazu? Ich denke, darüber sollten wir uns auch nochmal klar werden. Klar, wir können uns natürlich dann den IFRS in dem Zusammenhang nicht verschließen, weil der Gesetzgeber darauf verweist, aber wie gesagt, wir sollten trotzdem auch überlegen, wie wir sowas in unsere Meinungsäußerungen mit einbeziehen.
Ja, ich denke, wir haben schon verschiedene darüber diskutiert. Ausgangsbasis ist das HGB. Wir haben hier den etwas ungewöhnlichen Fall, dass für einen Teil eines Problems ein expliziter Bezug auf die IFRS genommen wird, für die Definition der nahestehenden Personen und Unternehmen. Insofern ist man da auch regelungssystematisch selbst mit der deutschen Brille dran gebunden, ist völlig klar. Natürlich konkretisierend, durchaus mit nationalem Hintergrund. Für alle anderen Sachfragen ist der IS-24 sicherlich eine wichtige Argumentationsbasis im Sinne von Ideengeber und Ideensammlung. Aber das ist eben nochmal eben aus der deutschen Perspektive zu würdigen, ohne dass ich jetzt glaube, dass da sehr große Unterschiede rauskommen würden.
Das ist natürlich richtig, wobei wir zum Beispiel, wenn wir uns allein mal die Themen Key Management Personnel oder Ähnliches angucken, müssen wir uns natürlich überlegen, was das in einem nationalen Zusammenhang für unterschiedliche Auslegungen auch bedeuten kann. Ich denke, ja, das ist durchaus ein Thema, das wir hier betrachten müssen.
Weitere Anmerkungen?
Auch der Familienbegriff ist für mich immer national stark geprägt, weil ich meine, auch die Zugewinngemeinschaft ist eine Gütertrennung. Mit welchem Recht gebe ich irgendwelchen Aktienbesitz oder Geschäfte meines Mannes an?
Gut, wenn Sie keine weiteren Anmerkungen hierzu haben, würde ich zum nächsten Punkt A5 gehen. Hier geht es um Zusammenstellung der Aspekte oder Themen, die in einem potenziellen DRS unterkommen sollten. Ich habe darauf verzichtet, hier einen Vorschlag, sagen wir einen neuen Vorschlag zu entwickeln, ungeachtet der Frage, ob das Thema insgesamt einen DRS verdient oder nicht, wäre mein Vorschlag, wenn, dann könnte man sich an der Gliederung, wie es der RSHVA 33 macht, anlehnen, beziehungsweise eine solche Gliederung auch hierfür verwenden. Ihrerseits für diesen potenziellen Vorschlag Anmerkungen?
Eine relativ ernst gemeinte. Sind Sie sicher, dass wir auch über die marktüblichen oder die marktunüblichen Bedingungen sprechen würden?
Also ich denke, man muss auch über die marktüblichen reden, weil man hat ja das Wahlrecht und die Diskussion ist immer, verkleistert man mit dem Wahlrecht das Wesentliche, den Blick aufs Wesentliche.
Man könnte aber auch vom Gesetzestext ausgehen.
Also ich habe zumindest den Hinweis verstanden, dass man dann im Detail überprüfen müsste, ob sich marktüblich und marktunüblich, ob das einfach die jeweiligen Gegenstücke sind oder ob man auch ein die Definition nicht nur zwei Teilmengen wären. Gut, wenn hierzu keine weiteren Anmerkungen sind, komme ich dann zum nächsten Abschnitt. Abschnitt B, Relevanz eines möglichen DRS. Also dieser Abschnitt diskutiert im Grunde die Argumente dafür und dagegen. Um für den Versuch halbwegs objektiv heranzugehen, habe ich mir zumindest eine Auswahl von Kriterien überlegt, an denen ich mal versucht habe vorzuschlagen, wie man überprüfen könnte, ob also Relevanz für ein DRS besteht. Das sind die entsprechenden fettgedruckten Begriffe und ich will mal ganz kurz einmal durchgehen. Klarstellungsbedarf ist sicherlich am einfachsten zu verstehen. Es ist aus meiner Sicht der Klarstellungsbedarf aufgrund des Verweises auf oder der Basis IS-24 und wenn man noch sieht, dass für den Anwender, für den der Standard ja die Relevanz nun haben soll, den Anwender auch der Prüfungsstandard, der Rechnungslegungsstandard des IDW anzuwenden ist, wäre der Klarstellungsbedarf gering, so kurz geurteilt. Ich würde kurz die fünf Kriterien einmal ansprechen und dann in die Diskussion gehen. Die nächste Frage, die ich aufgeworfen habe, ist eine sehr allgemeingültige, die auch hinreichend diskutiert wurde. Es geht nur um die Frage, ist das ein Sachverhalt, der Konzernrechnungslegung spezifisch ist, mit anderen Worten nur Konzernabschlüsse betrifft oder auch Konzernabschlüsse sowie Einzelabschlüsse. Ganz offensichtlich, da die Angabepflicht für Einzel- und Konzernabschlüsse betrifft, ist sie also in dem Fall nicht ausschließlich konzernrechnungslegungsspezifisch. Nächste Fragestellung, ist der Sachverhalt eng oder spezifisch? Ich will auch an der Stelle mal verweisen auf die Diskussion in Ihrem Kreis in der letzten Sitzung. Da ging es ja darum. Und es ist hier so, dass also dieses Thema, dieser potenzielle DRS, eine einzelne Anhangangabepflicht betrifft von ungefähr 25, die aufgezählt sind für den Einzelabschluss. Dazu könnte man noch sagen, dass es naturgemäß für eine kleine Auswahl von Transaktionen oder sich auf eine kleine Auswahl von Transaktionen bezieht. Und zudem habe ich zumindest so geschlussfolgert, es ist auch keine Angabepflicht, die sich ganz konkret auf einen Bilanz- oder G&V-Posten bezieht. Also mit anderen Worten, eine Zahl, die im Formblatt zu sehen ist, nochmal detaillierter im Anhang erläutert. Das ist zumindest für mich ein gefühltes Abstufungskriterium. Aufgrund dieser Dinge komme ich zu dem Schluss, es wäre ein Thema für einen Standard, das sehr eng und sehr spezifisch eingegrenzt ist. Eine darauf ansetzende Frage oder ein daran anschließendes Kriterium ist, wäre denn ein solcher Sachverhalt für ein DRS sehr selektiv bzw. willkürlich? Auch das ist ein Aspekt, den Sie schon in der letzten Sitzung angesprochen hatten. Ich komme zu dem Schluss, wenn es von vielen Anhangangaben, die, sagen wir mal, auf gleicher Ebene aufgezählt werden, zu einer oder zwei einzelnen ein DRS gäbe, zu anderen aber nicht, muss man sicherlich zu dem Schluss, kann man zu dem Schluss kommen, es wäre eine selektive Festlegung, ein Standard oder ein selektives Thema für einen Standard. Es sei nur mal der Hinweis gegeben, es gibt bislang zu einer Angabepflicht, nämlich zur Organvergütung, gibt es ja ein DRS. Das ist auch eine dieser 25 Nummern, die also unter den Angabepflichten aufgelistet sind. Und ja, vor diesem Hintergrund komme ich also zu der Empfehlung, die jetzt hier in Textziffer 41 recht deutlich gemacht wird. Aufgrund der Auslegung dieser Kriterien erscheint es mir sozusagen nicht hinreichend Grundlage zu geben, ein DRS zu entwickeln, und deswegen wäre also die Empfehlung, die vorläufige Empfehlung von dieser Seite, für dieses spezielle Thema kein DRS zu entwickeln. Falls das die Folgerung sein sollte, könnte man darüber nachdenken, ob man ein solches Thema aber vormerkt, um gegebenenfalls einen größeren Rahmen über Anhangangaben in einem größeren Kontext eventuell ein DRS zu entwickeln.
Gut, dann würde ich gerne Ihre Argumente jeweils aufgreifen, wenn das okay ist. Erster Punkt, Klarstellungsbedarf. Sie haben natürlich recht, dass IAS 24 in einem gewissen Umfang den Klarstellungsbedarf ausräumt. Anderer Punkt ist allerdings, Sie hatten den Familienbegriff angesprochen, ich hatte das Key Management Personal angesprochen, gegebenenfalls im nationalen Kontext weiterhin Klarstellungsbedarf besteht. Das Verhältnis zu den IDW-Rechnungslegungsstandard haben wir hinlänglich besprochen. Dementsprechend könnte man natürlich sagen, wenn schon das IDW hier Klarstellungsbedarf sieht und einen Rechnungslegungsstandard verabschiedet, spricht das für Klarstellungsbedarf. Insofern, wie gesagt, je nachdem, wie wir das Verhältnis DRS-Standards zu IDW-Stellungnahmen sieht, ich persönlich sehe hier dann auch durchaus von unserer Seite den Klarstellungsbedarf. Konzernrechnungslegungsspezifisch, da haben Sie natürlich recht, das ist in der Tat nicht konzernrechnungslegungsspezifisch, aber relevant. Meines Erachtens auch von so einer Relevanz, dass man durchaus was sagen kann dazu. Zu eng und zu spezifisch ist immer die Frage, denn wir wollen ja auch praxisrelevant arbeiten und auch auf die Themen eingehen, die in der Praxis unseres Erachtens zu Problemen führen. Wenn Sie sich die Anhangangaben, die einschlägigen Anhangangaben vieler Unternehmen anschauen, dann würde ich allein aufgrund der Analyse sagen, dass da durchaus zum Teil Bedarf besteht, dass man was dazu sagt. Willkürlich selektiv, Sie haben selber DRS 17 angesprochen, dann wäre das natürlich auch willkürlich und selektiv. Insofern, das würde ich jetzt gut, die Willkür sei dahingestellt, weil willkürlich ist es nicht, weil wir ja über die Praxis argumentieren. Selektiv, ja, es ist eine spezifische Anhangangabe. Den Punkt, den Sie angesprochen haben, finde ich allerdings, den habe ich noch überhaupt nicht bedacht, ob man wirklich mal überlegt, in Richtung eines größeren Standards über mehrere Anhangangaben zu gehen. Das ist jetzt für mich komplett neu, da habe ich mir jetzt noch keine Gedanken drüber machen können, aber finde ich einen sehr interessanten Ansatz. Ja, ich glaube, damit bin ich jetzt mal auf die meisten Punkte aus meiner Sicht eingegangen. Ja.
Herr Fink, Sie haben es angesprochen, gibt es eine empirische Studie zu diesen Anhangsangaben, wie die genutzt werden? Weil meine Vermutung geht dahin, die Praxis wird sich immer daraus keine Anhangsangaben machen, weil sie sich über die Marktunüblichkeit herausreden werden.
Ja, wobei, also auch meine empirische Erfahrung ist da selektiv, wobei ich mir im Rahmen der Vorbereitung auf meine Veranstaltungen einiges an Anhangangaben oder einiges an Anhängen angeschaut habe und ich mir sicher bin, dass man da durchaus ab und zu Guidance benötigen könnte, sage ich jetzt einfach mal.
Ja, also ich denke, im Ergebnis ist, wir haben im Moment ein klein wenig das Problem, dass wir da sehr formal im Moment argumentieren, das ist jetzt kein Vorwurf, dass wir aber eigentlich noch keine echten Agenda-Kriterien haben. Deswegen würde ich mich schwer tun, jetzt diese Argumentationslinie hier als hartes Entscheidungskriterium zu nehmen. Ich denke, das sind einfach Argumente pro Cons. Vielleicht auch eine Überlegung hier für das interne Umgehen, ob zu so einem Stadium schon so harte Empfehlungen explizit in den veröffentlichten Papieren gegeben werden sollten. Also ich hätte es eigentlich eher gedacht als Argumentationssammlung, um dann eben hier den Meinungsbildungsprozess in diesem Kreise voranzutreiben. So argumentiert man schon gegen eine Linie. Das fällt ein klein wenig schwerer, aber das ist ein formales Detail am Rande. Ich wäre auch im Ergebnis dabei, dass jetzt diese nahestehenden Unternehmen, Personen nicht unbedingt ganz oben auf der Agenda sein müssten, halte es aber nach wie vor für ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen sollten, aufgrund von Relevanz. Ich sehe da nur den unmittelbaren Regelungsbedarf nicht ganz so hoch. Nicht mit dem Argument, es gibt ein HFARS, deswegen fassen wir das Thema nicht an, sondern hier ist jetzt auch der Regelungsbedarf für die Außenwirkung nicht ganz so groß.
Ich denke, da haben Sie recht, wenn man das Ganze priorisiert, sehe ich es auch, dass es nicht die höchste Priorität hat, zeigt ja auch so ein bisschen die Rangplatzordnung, die wir in der Abfrage über die einzelnen Fachausschussmitglieder zu den einzelnen Themen erhalten haben.
Ja, ich würde es auch so ein bisschen an der Kapazität festmachen, also hier in Berlin, aber auch von uns. Ich denke, mit dem Lagebericht haben wir schon relativ arbeitsintensives Feld vor uns und gerade DS4 ist was auch recht gut angehbar ist und noch zwei, drei andere Dinge, also dass wir da jetzt nicht sieben Projekte nebeneinander stellen müssen.
Okay, dann wäre das Fazit nicht ganz verwerfen, wie hier vorgeschlagen, sondern vortragen sozusagen. Die Gesamtwürdigung können wir ja dann morgen tatsächlich machen. Dafür haben wir noch ein bisschen Zeit auch extra reserviert, um es auch zu sehen, wenn man es mal insgesamt diskutiert hat. Aber so war es ja auch gedacht. Okay.
Wobei wir dann ja auch überlegen können, ob wir das wirklich nur eben auf diese Anhangangabe beziehen oder den Vorschlag aufgreifen, mehrere rauspicken, wo wir Handlungsbedarf sehen und darüber dann einen Standard. Finde ich nämlich auch interessant.
Ja genau, der Vorschlag, das zu erweitern, ist natürlich noch ein Zusatzaspekt, der in der Gesamtwürdigung dann morgen nochmal wieder aufgegriffen werden sollte. Ja, gut.
Gut,
ja, dann vielen haben Dank. Sie alles, was Sie brauchen und was wir hier festlegen können. Vielen Dank, Herr Große.